Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Es war eine einfache, konkrete Frage an den VW-Chef. Im April wollte ein BBC-Journalist wissen, wie Herbert Diess zu den Umerziehungslagern in China steht, wo Uiguren interniert seien. Lager in einer Region, in der auch VW produziert. Die Antwort des VW-Chefs?
You don't know about that.
I'm not aware of that.
Er könne das nicht beurteilen, sagte Diess. Nach Kritik an dieser Aussage relativierte der VW-Konzern dann später, der Autobauer sei sich der Lage in der Region durchaus bewusst, hieß es dann. Nach den jüngsten Veröffentlichungen über chinesische Umerziehungslager stehen VW, aber auch Siemens und BASF nun erneut in der Kritik. Das ist ein Thema bis 14 Uhr und das ist Wirtschaft am Mittag mit Sina Fröndrich. Es soll das Fest der Liebe sein und ist doch meist das Fest des Materiellen. Gut 470 Euro gibt jeder von uns im Durchschnitt für Weihnachtsgeschenke aus, die eine mehr, der andere weniger. Je nach finanziellem Polster auch und je nachdem, ob das üppige Schenken einem überhaupt liegt. Der Handel jedenfalls, der setzt darauf und der große Kaufrausch beginnt in dieser Woche mit Rabatten in Richtung Black Friday. Und die Deutschen bleiben weiterhin konsumfreudig. Klaus-Rainer Jackisch.
Kurz vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft hat sich die Konsumstimmung in Deutschland leicht verbessert. Die Verbraucher schätzen die Konjunktur- und Einkommenserwartungen wieder höher ein und sind deshalb bereit, weiterhin kräftig zu konsumieren. So das Ergebnis der jüngsten Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung GfK, die heute in Nürnberg vorgelegt wurde. Damit setzt sich der positive Trend der Binnenkonjunktur fort, die zunehmend zur Stütze der deutschen Wirtschaft wird und damit auch die Kurse an der Frankfurter Börse tendenziell stützt. Denn mit ihren Einkäufen haben die Verbraucher maßgeblich dazu beigetragen, dass Deutschland im dritten Quartal nicht wie befürchtet in eine Rezession gerutscht ist, so das Institut. Auch für den Einzelhandel sind das positive Nachrichten, denn die Studie deutet darauf hin, dass im anstehenden Weihnachtsgeschäft die Kassen kräftig klingeln dürften. Laut GfK ist das bereits schon jetzt der Fall. Die gegenwärtige Black-Friday-Woche und der bereits beendete Singles Day laufen und liefen so gut, dass die zusammengefassten Umsätze die des Weihnachtsgeschäftes übertreffen dürften. Die aus den USA stammende Promotionswoche hat in den vergangenen Jahren europaweit kräftig an Bedeutung gewonnen. Der sogenannte Schwarze Freitag ist der Brückentag zwischen dem amerikanischen Erntedankfest Thanksgiving und dem darauffolgenden Wochenende. Er ist traditionell der Startschuss für das wichtige Weihnachtsgeschäft und lockt die Kunden mit Rabatten und Sonderaktionen. Mittlerweile hat der Einzelhandel eine ganze Woche aus der Aktion gemacht. Der Singles Day ist der Tag für Alleinstehende am 11.11. Er ist vor allem in China sehr beliebt und wird dort vom Einzelhandel als riesige Rabattschlacht gefeiert.
Und wesentlicher Profiteur des Singles Day war auch in diesem Jahr wieder der Alibaba-Konzern. Er wird auch gerne mal als das chinesische Amazon bezeichnet. Alibaba bestimmt weitgehend den Onlinehandel in China, ist aber auch längst in Europa aktiv, zum Beispiel mit dem Bezahldienst Alipay, mit dem Touristen aus China in deutschen Geschäften bezahlen können. Alibaba ist eines der wertvollsten Unternehmen der Welt, gelistet an der New Yorker Börse und seit heute auch gelistet an der Hongkonger Börse, obwohl es um den Finanzplatz Hongkong gerade nicht unbedingt zum Besten steht angesichts der Proteste. Alibaba schlägt ein neues Kapitel in der Firmengeschichte auf. Einordnungen dazu gleich noch. Vorher berichtet Birgit Eger aus Shanghai.
9988. Doppelt langes Leben und doppelter Reichtum. Die Glückszahl hatte sich der Alibaba-Konzern als Code für seine Aktien ausgesucht. Der Kauf soll den Aktionären und dem Konzern langes Leben und Reichtum bescheren. Und das ist aus der aktuellen Perspektive gar nicht so unwahrscheinlich. Denn die Wirtschaftsdaten sind gut und die Aussichten noch besser. Die Alibaba Group gilt als der größte Internetkonzern der Welt. Sein Wert wird auf 460 Milliarden US-Dollar geschätzt. Mehr als 100.000 Menschen arbeiten weltweit für das Unternehmen. Die meisten in China, in Hangzhou, dem Firmensitz. Angefangen hat alles 1999 mit der Idee des Englischlehrers Jack Ma, der auf einer USA-Reise das Internet entdeckte. Ma erkannte schnell das Potenzial für China, wie er vergangenes Jahr in Davos erzählte. Vor vielen Jahren, als ich mit der Geschäftsidee angefangen habe, sagten die Leute zu mir, in China gibt es doch nicht mal Computer. Was willst du denn mit dem Internethandel? Und jetzt? Niemand hätte erwartet, dass China ein Land mit so vielen Handys wird. Was ist leichter, Straßen bauen oder ein Mobilfunksystem? Ein Mobilfunknetz ist viel leichter aufzubauen als Straßen und Infrastruktur. Also ich glaube, Internethandel ist die Zukunft. Und der Internethandel wird in vielen Bereichen den traditionellen Handel ersetzen. In China läuft inzwischen etwa 60% des Internethandels über Alibaba-Plattformen, zum Beispiel über Taobao oder Tmall. Das entspricht etwa eBay und Amazon. Alibaba hält auch Anteile an dem Fintech-Unternehmen AntPay, das Online-Bezahldienste anbietet. Außerdem investiert der Konzern in Cloud Computing und künstliche Intelligenz. Das neueste Projekt? Ein Hotel, in dem alles vom Einchecken bis zum Drinkbestellen per Gesichtserkennung funktioniert. Alibabas Geschäftsmodell? Der Zeit immer einen Schritt voraus sein, meint Aurélien Regard, Berater für Fintech-Firmen in China. Der Markt in Südostasien wird sich bald verfünffachen und sie müssen dafür sorgen, dass sie immer an der Spitze des Wettbewerbs bleiben. Denn in China gibt es gerade einen harten Wettbewerb um die Kunden. Die sollen in allen Bereichen des Lebens immer auf einer Plattform des Konzerns bleiben. Deshalb baut Alibaba ein komplettes eigenes Wirtschaftssystem auf. Zum Beispiel ein System für Restaurants, für Geschäfte und viele andere Projekte, in die Alibaba investiert. Der Konzern unterhält auch ein eigenes Sozialkreditsystem, eine Art Bonusschema für Wohlverhalten im Internethandel. Wer seine Rechnung rechtzeitig zahlt, die richtigen Dinge einkauft, bekommt Punkte. Damit kann er dann zum Beispiel günstiger Geld leihen oder schneller ein Visum für die Shoppingtour nach Singapur bekommen. Die Entscheidung des Unternehmens, an die Hongkonger Börse zu gehen, ist daher nur konsequent. Näher dran an den Konsumenten, die jeden Tag in der Alibaba-Welt leben.
Alibaba geht in Hongkong an die Börse. Und wie das gelaufen ist, das weiß Jan Plate, unser Börsenreporter in Frankfurt am Main. Das war ein ganz guter Start.
Das war ein ganz guter Start. Beim zweiten Versuch, nachdem der Börsengang ja im Sommer verschoben wurde, wegen der Demonstrationen in Hongkong. Und die Aktie jetzt also sozusagen beim zweiten Versuch der zweiten Notierung am ersten Handelstag mit einem Plus von 6,5%. Alibaba selber spricht von einem Vertrauensvotum für die Stadt, was Carsten Bjeski, der Chefvolkswirt der niederländischen ING-Bank, im Börsengespräch etwas anders sieht. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und wollte zunächst wissen, wie sehr der Nimbus des Börsenplatzes Hongkong durch die Proteste und Demonstrationen doch etwas angekratzt ist.
Naja, aktuell ist es natürlich angekratzt, weil die Weltmärkte sich eher auf die Ausschreitung in Hongkong konzentrieren als auf den Finanzplatz und man auch nicht weiß, wie es weitergehen wird. Wenn das jetzt noch weiter eskalieren sollte, es auch durchaus passieren kann, dass der Finanzplatz Hongkong weiter an Bedeutung verliert.
Wie sehen Sie den Einfluss der chinesischen Regierung, der im Sommer ja mit den Demonstrationen in Hongkong der Alibaba-Börsengang vielleicht nicht so gut gepasst hat und jetzt Alibaba von der chinesischen Regierung ja auch im Hintergrund grünes Licht gegeben wurde, es zu wagen?
Ich denke, dass man hier deutlich grünes Licht gegeben hat, dass man auch natürlich versuchen wird, nochmal vielleicht ein bisschen zu kooperieren und dass man damit auch ein bisschen besseres Licht auf sich selber werfen kann, auch China, und doch versuchen kann, okay, die Zusammenarbeit zwischen Hongkong und China ist da. Gleichzeitig aber natürlich auch ein bisschen der Wink mit dem Zaunpfahl, dass Hongkong vielleicht doch Richtung China gehen sollte.
China plant eine Technologiebörse in Shanghai nach dem Vorbild der US-Börse Nasdaq. Arbeitet die chinesische Regierung vielleicht auch ein bisschen daran, dass der Börsenplatz Hongkong weniger wichtig wird und die Börsenhandelsplätze in China doch an Bedeutung gewinnen?
Also aktuell kann man in China eigentlich ziemlich gut leben, noch mit dem Finanzplatz Hongkong, so dicht sozusagen vor der eigenen Haustür. Aber natürlich mittel- bis langfristig arbeitet man ganz stark daran, um auch eigene Finanzplätze zu haben, eigene Plattformen zu haben. Shanghai ist natürlich auch schon da, darf man auch nicht vergessen. Und das passt natürlich in diese ganze Strategie von China, um wirklich eine Weltmacht zu werden. Und zu einer Weltmacht gehört auch, dass ein extrem wichtiger Finanzplatz nicht vor der Tür ist, sondern im eigenen Haus.
Die Alibaba-Zweitnotierung in Hongkong wird ja so ein bisschen auch als Schutz gesehen, wenn die USA im Handelsstreit den Handel mit chinesischen Aktien an amerikanischen Börsen einschränken und erschweren sollten. Sehen Sie diese Gefahr, dass das kommen könnte?
Ich denke, dass man in den USA darüber nachdenkt, aber die Gefahr ist doch geringer, denn ich denke, man wird sich nicht auf Finanzplätze dann konzentrieren, sondern wird sich wirklich auf verschiedene Aktien und Unternehmen konzentrieren. Das ist viel wichtiger und dann ist auch egal, wo dann eine Alibaba-Aktie ausgegeben wird oder gehandelt wird. Es wird darum gehen, welche Nationalität hat das Unternehmen.
Alibaba holt sich weitere Milliarden, um zu expandieren. Holt sich Alibaba vielleicht jetzt noch Geld, bevor es ein bisschen schwieriger wird? Sehen Sie für die Wirtschaft, Unternehmen Probleme kommen, dass es sich da lohnt, eben jetzt noch Geld bei Investoren zu besorgen?
Ich denke, aktuell ist es natürlich auch relativ einfach, um Geld von Investoren zu bekommen. Ich denke, Alibaba fährt natürlich auch wirklich auf der richtigen Linie aktuell, weil das ist Plattform, das ist E-Commerce. Das sind also genau die richtigen Sektoren, wo es auch viel Geld von Investoren geben wird. Alibaba ist auch ein extrem großes Unternehmen, mittlerweile auch auf weltweitem Expansionskurs. Und von daher denke ich, ist nicht so sehr der Zeitpunkt, sondern eher die Tatsache geschuldet, dass wirklich dieser Sektor, diese Bereiche aktuell extrem viel Geld anziehen.
Alibaba als Technikunternehmen mit der Bezahlmethode Alipay, das können in Deutschland bisher chinesische Touristen nutzen, um gewohnt einfach zu bezahlen. Wird das in Zukunft für deutsche Nutzer geöffnet werden, auf das dann damit auch mit praktischem Bezahlen, aber Daten an chinesische Unternehmen und eventuell auch an die chinesische Regierung geliefert werden?
Allgemein sehen wir natürlich, dass Plattformen sowieso immer größer werden und dass Amazon so etwas versucht, dass andere Plattformen da sind, um auch sozusagen ein immer größeres Angebot zu bieten. Alibaba macht es aktuell nur für chinesische Kunden, wird sicherlich auch versuchen, um es dann wahrscheinlich noch für Europäer zu öffnen oder auch irgendwann für Amerikaner zu öffnen. Ich denke, es dann würde ich an den Verbraucher selber überlassen, ob er dann seine Daten zur Verfügung stellen möchte oder ob er nicht doch andere Plattformen nutzen möchte. Interessant ist ja auch in dem Zusammenhang, dass gerade auch die deutsche Bundesregierung ja auch mal diese Idee wieder nach vorne gebracht hat, ob es nicht eine europäische Plattform geben sollte.
Alibaba als Handels- und Shopping-Plattform, aber eben auch als Technik-Plattform. Welche Bedeutung haben solche Unternehmen für die chinesische Wirtschaft und der Online-Handel?
Ja, wenn die Anschallmaschine hat eigentlich diese Evolutionsstufe übersprungen. E-Commerce ist in China extrem groß. Wenn wir das anschauen, also auch bei Alibaba, die Kundenzahlen in China alleine sind wirklich phänomenal. Der chinesische Markt ist wirklich diese Stufe weitergegangen. Und das ist, wenn man sich das mal weltweit anschaut, wir haben jetzt große Giganten, die entweder aus den USA kommen oder aus China und aus Asien kommen. Und der Markt wird sich wahrscheinlich ein bisschen aufgeteilt zwischen diesen großen Giganten. Für uns in Europa ist die große Frage, wie reagieren wir, dass wir halt nicht von den Giganten auf beiden Seiten geschluckt werden, sondern ich denke, es ist höchste Zeit, dass wir auch in Europa aufwachen und versuchen, da noch etwas gegenüberzustellen.
Ja, soweit zum Thema China, Handel, Hongkong und Alibaba. Das war Carsten Bjeski, der Chefvolkswirt der niederländischen ING Bank.
Herr Plate, dann schauen wir beide jetzt noch auf den gesamten Börsenhandel bis zum Mittag. Gestern gab es neue Rekordstände an der Wall Street, aber der DAX, der kann davon wenig profitieren.
Ja, es wird ja auf Fortschritte gehofft im Handelsstreit der USA und China und andererseits wird dann aber auf eine Unterschrift für die sogenannte Phase 1 gewartet und dann ist ja die Frage, wie es danach weitergeht. US-Präsident Donald Trump will im Wahlkampf einen Erfolg. Er sagt, die Chinesen brauchen den Deal dringender. Die Chinesen, die warten aber vielleicht auch ab, wie sich der amerikanische Wahlkampf und die Wahl entwickelt. Ja, der DAX im Moment mit einem kleinen Minus von einem Viertelprozent bei 13.230 Punkten. Zumal es übrigens auch eine Studie der amerikanischen Notenbank gibt, der zufolge unter anderem die anhaltende Stabilität der Importpreise für China-Waren bedeutet, dass amerikanische Unternehmen und amerikanische Verbraucher für die Zölle aufkommen müssten in Form von niedrigeren Gewinnen oder auch höhere Preise eben für die Kunden.
Weniger Filialen, dafür mehr Packstationen. Das ist nicht die einzige Ankündigung der Deutschen Post, die bewegen könnte.
Ja, die Deutsche Post will mit ihren Elektro-Street-Scootern auch in die USA expandieren. Ein Sprecher von der Post hat ein Pilotprojekt für die elektrischen Lieferwagen bei der dortigen Posttochter DHL Express für 2020 bestätigt. Umfang und Zeitrahmen dieses USA-Projektes in einem der wichtigsten Märkte für Elektromobilität, die sind noch offen, aber es sei eben klar, dass die Deutsche Post da auch mit Street-Scootern rein möchte. Die Aktie der Deutschen Post heute zwar unverändert, aber besser als der Gesamtmarkt. Und dann der Blick auf den Autobauer Volkswagen bzw. die Tochter Audi. Bei Audi soll bis 2025 bis zu 9.500 Stellen abgebaut werden. Es sollen andererseits aber auch bis zu 2.000 neue Stellen in den Bereichen E-Mobilität und Digitalisierung geschaffen werden. In Ingolstadt und Neckarsulm soll künftig E-Modelle gebaut werden. Die Aktie von Volkswagen heute mit einem Minus von einem halben Prozent.
Der Wohnungskonzern Deutsche Wohnen heute im Plus. Warum?
Na, der Finanzchef der Deutsche Wohnen geht davon aus, dass ein Gericht den Mietendeckel in Berlin kippen wird und die Aktie mit einem Plus von 1,5%.
Schauen wir noch kurz auf den Startup-Investor Rocket Internet. Da gibt es neue Zahlen. Wie fallen die aus?
Ja, im dritten Quartal mit einem Verlust. Den haben Kursstürze bei Töchtern wie dem Online-Internet-Modehändler Global Fashion eingebrockt und die Rocket Internet-Aktie heute mit einem Minus von 1,5%.
Schauen wir noch auf den Euro, die Anleihen und das Gold.
Euro kaum verändert, bei einem $10,17, aber die deutschen Staatsanleihen gefragt und deswegen die durchschnittliche Rendite der deutschen Staatsanleihen wieder etwas tiefer zurück im Minus auf minus 0,36%. Und der Goldpreis, naja, notiert kaum verändert bei rund $1,457.
Von der Frankfurter Börse war das Jan Plate. Als Uiguren geboren, zu Chinesen gemacht. Was schon länger vermutet wurde, belegen nun internationale Recherchen. China betreibt in der Provinz Xinjiang Umerziehungslager. Dort werden Hunderttausende Uiguren festgehalten. Wie sollten sich Unternehmen dazu verhalten, die sich in China niedergelassen haben? Zum Beispiel Volkswagen, Siemens und BASF. Sollten sie offen protestieren, sich für die Uiguren einsetzen oder das Geschäft in China einstellen? Brigitte Scholtes hat nachgefragt und verschiedene Antworten bekommen.
Es ist eine Frage der Moral, ob deutsche Unternehmen in der chinesischen Autonomieregion Xinjiang produzieren sollten. Wie die zu entscheiden sei, das ist für Reinhard Bütikofer, Mitglied der Grünen im Europaparlament, klar. Er sagte in diesem Sender:
Ich stelle die Forderung, entweder sich offen mit der chinesischen Politik in Xinjiang anzulegen oder aber dort das Geschäft einzustellen.
Die Bundesregierung ist da noch zurückhaltend. Sanktionen gibt es deswegen noch nicht und deshalb gelte, so sagte Regierungssprecher Steffen Seibert gestern:
Ich habe heute hier von dieser Stelle den deutschen Unternehmen keinen Ratschlag zu geben.
Seit Jahren sind deutsche Unternehmen in Xinjiang aktiv. Wie aber dort in den vergangenen Jahren die Uiguren-Minderheit behandelt wird, das war offenbar nicht allen bekannt oder sie haben weggeschaut. Zumindest gab sich VW-Chef Herbert Diess bei der Automesse in Shanghai im April ahnungslos. Auf die Frage eines BBC-Reporters nach den Menschenrechtsverletzungen dort sagte er, er sei stolz darauf, dass Volkswagen Arbeitsplätze in Xinjiang schaffe.
We are absolutely proud to also create workplaces in that region, which we think is very useful.
Was er denn zu den Internierungslagern sage, hakte der Reporter nach. Das könne er nicht beurteilen, sagte Diess damals. Er wisse nicht, was mit der Frage gemeint sei.
I'm not aware of that.
Inzwischen hat Volkswagen auf die Welle der Empörung nach diesem Interview reagiert. Man sei sich der Lage in der Region bewusst und bemühe sich, einen Beitrag zur Entwicklung der Region und zum Zusammenleben der dortigen Volksgruppen zu leisten, heißt es nun. Aber die Entscheidung 2013 für das Werk in Urumqi habe man aus rein wirtschaftlichen Überlegungen gefällt. Doch Volkswagen bleibt dabei, das Engagement dort wird ausgebaut. Der Chemiekonzern BASF wiederum ist in 2 Joint Ventures in der Region aktiv. Ein Sprecher nennt ebenfalls wirtschaftliche Gründe für das Engagement. Man habe sich aber mit den Joint Venture Partnern auf einen Verhaltenskodex geeinigt. Und wie auch VW schließt BASF mit seinen Mitarbeitern direkte Arbeitsverträge ab. Eine Missachtung der Menschenrechte schließt der Konzern für seine eigenen Geschäftsaktivitäten zumindest aus. Siemens wiederum kooperiert mit dem halbstaatlichen chinesischen Überwachungskonzern CETC. Der Schwerpunkt liege da im Bereich intelligenter Fertigungslösungen, die für die Produktion von Haushaltsgeräten oder Fahrzeugen genutzt würden. Der Münchner Konzern gibt sich jedoch sehr wortkarg. Neben den Produktionsunternehmen sind auch verschiedene Banken in Xinjiang aktiv. Auch die staatliche Förderbank KfW. Sie hat in der Stadt Urumqi eine U-Bahn mitfinanziert. Immerhin, auf die Frage nach möglichen Konsequenzen auf die jüngste Entwicklung, sagt eine Sprecherin, man plane derzeit keine weiteren Kreditvergaben für Vorhaben in Xinjiang. Offener Protest ist von den meisten deutschen Firmen derzeit aber anscheinend nicht zu erwarten.
Brigitte Scholtes war das und wir bleiben noch beim VW-Konzern, denn Audi baut tausende Stellen ab. Wir haben es gerade schon mal kurz an der Börse angesprochen. Noch sind es Medienberichte und was demnach bekannt ist, dazu jetzt unsere Wirtschaftsmeldung mit Jessica Stumberg.
Von 7.500 Stellen unterm Strich ist die Rede. Das Unternehmen wird bis 2025 insgesamt 9.500 Stellen an deutschen Standorten streichen, wie aus Konzernkreisen zu erfahren war. In anderen Bereichen würden dafür 2000 Jobs geschaffen. Die Verhandlungen über massive Einsparungen bei der Volkswagen-Tochter stehen offenbar kurz vor einem Abschluss. Der Prozess sei aber noch nicht komplett abgeschlossen, hieß es weiter. Unternehmen und Betriebsrat wollten sich bisher nicht dazu äußern. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit warnt vor vermeintlich natürlichen Rohstoffen wie Bambusfasern oder Maismehl. Die Behörde untersuchte im vergangenen Jahr 56 Bedarfsgegenstände wie Becher, Teller, Schüsseln. Fast alle enthielten Kunststoffe wie Melamin, Formaldehydharze. Bei höheren Temperaturen, wenn etwa heiße Getränke wie Kaffee oder Tee eingefüllt oder Speisen in der Mikrowelle erhitzt werden, können Melamin und Formaldehyd in Lebensmittel übergehen und gesundheitsschädlich wirken. Zudem untersuchte das Bundesamt auch Hygienemängel in Großküchen und antibiotikaresistente Keime auf Putenfleisch. In Proben aus ökologisch wirtschaftenden Mastputenbetrieben und insbesondere in Proben von ökologisch erzeugtem Putenfleisch wurden die resistenten Keime deutlich seltener nachgewiesen als in den entsprechenden Proben aus der konventionellen Produktion. Im Bundestag wird heute über den Bundeshaushaltsetat von Finanzminister Olaf Scholz für das kommende Jahr debattiert. Dieser sieht Ausgaben in Höhe von 362 Milliarden Euro vor. Das sind 5,5 Milliarden Euro mehr als in diesem Jahr. Trotz angeschlagener Konjunktur und weniger stark steigender Steuereinnahmen hält die Koalition zum 7. Mal an der schwarzen Null fest. Die FDP bemängelte, die Koalition gestaltete die Zukunft nicht. Von den Grünen hieß es, dass der Haushalt auf die Herausforderungen wie Klimakrise, Investitionsschwäche und stotternde Konjunktur keine Antworten gäbe. Scholz sagte dazu im ARD-Morgenmagazin:
Ich glaube, das hätten die auch gesagt, wenn sie den Haushalt gar nicht gekannt hätten.
Und später sagte er dann im Bundestag:
Er ist der Anfang der Haushalte des nächsten Jahrzehnts, die es schaffen, dass Deutschland ein soziales Land wird, dass es den technologischen Wandel beherrschen wird und dass es den menschengemachten Klimawandel mit unseren Möglichkeiten in Deutschland aufhält.
Deutschland hat sich im Vergleich zum Jahr 1881 bereits um 1,5 Grad erwärmt, wie aus einem Bericht der Bundesregierung hervorgeht. Allein in den vergangenen 5 Jahren seien die Temperaturen um 0,3 Grad angestiegen, gab Bundesumweltministerin Svenja Schulz heute bekannt. Und neuer Finanzchef bei der Deutschen Bahn soll Branchenkreisen zufolge der Regierungsbeamte Levin Holte werden.
Wirtschaftsnachrichten von Jessica Sturmberg waren das. Eine Pflegezusatzversicherung über den Arbeitgeber, die gibt es ab 2021 für die fast 600.000 Beschäftigten in der Chemie- und Pharmabranche. Der Tarifabschluss vom vergangenen Freitag sieht zudem eine Einmalzahlung und einen Lohnplus vor. Dieser Tarifabschluss bekommt viel Lob in der Wirtschaftspresseschau.
Dieser Abschluss muss Schule machen, findet die Süddeutsche Zeitung. Denn es geht um eine zusätzliche tarifliche Absicherung für den Pflegefall. Um eine Zusatzversicherung für die Beschäftigten, die der Arbeitgeber abschließt und welche die Finanzierungslücke beim Eintritt des Pflegefalls weitgehend schließen soll. Die Tarifpartner der Chemieindustrie haben sich da auf einen Abschluss verständigt, der einmalig ist in Deutschland, und er ist weitsichtig und pragmatisch zugleich. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht es ähnlich. Die vereinbarte Pflegezusatzversicherung trifft einen Nerv und könnte als Vorbild für andere Branchen dienen. Wie bei der Deutschen Bahn und in der Metall- und Elektroindustrie können zudem jetzt auch die Arbeitnehmer in der Chemie zwischen mehr Geld und mehr Freizeit wählen. Das Modell gibt den Unternehmen aber zugleich ein Mitspracherecht, damit der Betrieb nicht lahmgelegt wird, wenn viele Mitarbeiter die zusätzlichen freien Tage wählen wollen. Das Gesamtpaket ist ein mutiger Kompromiss. Mit der Konjunkturentwicklung in Deutschland beschäftigt sich der Tagesspiegel aus Berlin. In der deutschen Wirtschaft hat sich nach und nach etwas Grundlegendes geändert. Wir haben plötzlich eine stabile Binnenkonjunktur, die uns hilft, Zeiten des sich abschwächenden Exports besser zu überstehen. Die Tariflöhne steigen deutlich, eine Folge der Knappheit an Arbeitskräften. Was wir jetzt erleben, ist eine Normalisierung der deutschen Verhältnisse. Der gewaltige Exportüberschuss hatte Deutschland zu einem Störenfried der internationalen Beziehungen gemacht. Wenn die Deutschen nun mehr konsumieren, werden sie ökonomisch betrachtet normaler. Zum Schluss ein Blick in die Welt der Nobelmarken. Für 15 Milliarden Euro kauft der französische Konzern LVMH den US-Juwelier Tiffany. Damit kommen Schmuck, Armbanduhren, Edelsteine und Accessoires der Amerikaner unter ein Dach mit Luxusmarken wie Louis Vuitton, Christian Dior oder Kenzo, erklärt die Börsenzeitung. So stärkt sich LVMH nicht nur in den USA, wo die Franzosen bislang unterrepräsentiert sind, sondern sie sorgen auch für einen ausgewogenen Mix der Luxuspalette. Und sie greifen den Rivalen Richemont an. Freilich muss LVMH-Chef Arnaud Tiffany erst wieder auf Vordermann bringen.
Und das war unsere Wirtschaftspresseschau. Lebensmittel von der Tafel. Darauf sind zunehmend ältere Menschen mit schmaler Rente angewiesen. Wir nehmen sie gleich mit nach Torgau in Deutschland heute. 14:50, dann mit Petra Ensminger. Damit endet Wirtschaft am Mittag für diesen Dienstag. Mein Name ist Sina Fröndrich.